SWR 2 Wissen.
Die Cellosonate B-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy. Einem hochbegabten Spross aus einer Familie außerordentlicher Talente. Sein Großvater Moses wird als Philosoph und deutscher Sokrates gefeiert. Sein Enkel Felix baut eine chemische Fabrik auf, aus der später der Fotokonzern Agfa hervorgeht. Nathan Mendelssohn macht sich als Konstrukteur wissenschaftlicher Geräte einen Namen und gründet die Polytechnische Gesellschaft in Berlin. Seine Schwester Dorothea wird als Schriftstellerin und Lebensgefährtin des Romantikers Friedrich Schlegel berühmt. Arnold Mendelssohn ist der bekannteste evangelische Kirchenkomponist des frühen 20. Jahrhunderts. Zur Familie gehören Maler und Exzentriker, Musiker und Schauspieler. Nicht zuletzt aber Bankiers. Im Zweiten Weltkrieg verschlägt es die Mendelssohns aus der Reichshauptstadt Berlin in einen der einsamsten Landstriche Deutschlands.
Zuflucht auf der Alb. Die Mendelssohns im Nationalsozialismus. Eine Sendung von Eckhard Rahlenbeck.
Einige Kilometer nördlich von Zwiefalten liegt, geschützt in einer Senke, der Georgenhof. Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen zwischen Wäldern, Äckern und kargen Wacholderheiden. Eine landwirtschaftliche Domäne mit einem herrschaftlichen, breit ausladenden Haupthaus, umgeben von Stallungen, Scheunen, einem Verwalterbau und Unterkünften für die Beschäftigten. Seit Dezember 1941 bietet dieses einsame Gut den Mendelssohns Zuflucht vor den Wirren des Zweiten Weltkriegs und den Schikanen der Nazi-Diktatur. Ihren aus Berlin gewohnten Lebensstil, die tägliche Hausmusik zum Beispiel, versuchen sie auf dem Georgenhof beizubehalten. Angelika von Mendelssohn erinnert sich.
Ja, es gab mehrere Stradivaris und auch Amati und in der Familie gab's und dann wurde eine, glaube ich, auch mal, ich bin jetzt nicht sicher, dem Menuhin geschenkt. Und ich weiß, es existierte noch in Georgenhof eine Stradivari-Geige von, vielleicht von dem Großvater Franz.
Franz von Mendelssohn ist Inhaber und Vorstand der Mendelssohn Bank in Berlin, der größten Privatbank im Deutschen Reich, gegründet von seinen Vorfahren 1795. Wie auffallend viele in dieser Familie ist auch er eine besonders begabte, beeindruckende Persönlichkeit. Patriot, Protestant, der loyal zur Weimarer Republik steht, angesehener Repräsentant der deutschen Wirtschaft. 1931 leitet er die Konferenz der Internationalen Handelskammer in Washington, D.C. Obendrein besitzt Franz von Mendelssohn einen ausgeprägten Kunstsinn. In der schlossartigen Villa der Familie in Grunewald wird Musik und Malerei auf höchstem Niveau gepflegt. Großvater Franz lädt als begabter Violinist regelmäßig prominente Mitspieler ein, darunter den Star unter den Geigern seiner Zeit, Josef Joachim, hier in einer historischen Aufnahme.
Da hat auch der Menuhin als Wunderkind gespielt. Und dann gibt es auch ein nettes Foto, wo mein Großvater mit Einstein zusammenspielt. Und immer wenn Einstein kam, der spielte also auch Geige, und zwar wohl sehr schlecht. Immer wenn der kam, dann lachten die Kinder schon und über sein Geigenspiel. Also das war nicht seine Stärke.
Franz von Mendelssohn und sein Bruder Robert waren die ersten, die als Kunstsammler und Mäzene Van Gogh und französische Impressionisten wie Manet und Renoir förderten. Édouard Manets Gemälde Im Wintergarten, heute Glanzstück der Berliner Nationalgalerie, wurde 1896 mit Unterstützung Roberts dem Museum gestiftet. Was zu einem Skandal ausartete, weil Kaiser Wilhelm II. Die Werke als Rinnsteinkunst abkanzelte und lieber historisierende Helden- und Schlachtengemälde sehen wollte.
Nein, der Kaiser, der war ja nun auch wirklich, das war ja bestimmt kein kultivierter Mann, der Kaiser, also haben ja erstmal von den Mendelssohns gelernt, was eine Badewanne ist. Wurde immer behauptet. Haben ihnen die Badewanne mal ausgeliehen.
Den Aufstieg der Familie begründet Stammvater Moses Mendelssohn, der 1743, fast noch als Kind aus Dessau kommend, mittellos in Berlin eintrifft. Er wird erfolgreicher Textilkaufmann und geht als Autor und Philosoph in die deutsche Geistesgeschichte ein. Obwohl im jüdischen Glauben verwurzelt, wirbt er in seinen Schriften für wertschätzende Toleranz unter den Religionen, für Menschenwürde und bürgerschaftliches Engagement. Sein Freund Gotthold Ephraim Lessing setzt dem Aufklärer mit dem Drama »Nathan der Weise« ein Denkmal.
Diese unglaubliche Karriere von Moses Mendelssohn, der da als verwachsener 14-jähriger Lernbegeisterter nach Berlin kommt, als Autodidakt hier zum Bestsellerautor und Intellektuellen wird und nebenbei ein sehr erfolgreicher Kaufmann, der Grund, warum er überhaupt in Berlin bleiben darf, dass der König ihm das erlaubt, das ist schon eine eigentlich unglaubliche Karriere, die sich dann fortsetzt. Und da finden Sie in jeder Generation, und deswegen gibt es eine Menge Leute, die sich für diese Familie begeistern, in jeder Generation großartige, interessante, spannende, dramatische, auch zerrissene Leute.
Thomas Lackmann schrieb in seinem Buch »Das Glück der Mendelssohns« ein Standardwerk zur Geschichte dieser Familie, die über 5 Generationen zu den reichsten und einflussreichsten in Deutschland zählte.
Und zwar in so vielen Bereichen der Gesellschaft und über eine so lange Zeit, dass man sagen kann, es gibt eine vergleichbare Familie mit dieser tiefen und breiten Wirkung, bürgerliche Familie in Deutschland nicht. Die Wagners, die haben die Musik und den Bereich, die Manns oder die Krupps, das sind immer mehr Sparten. Und bei den Mendelssohns ist es dieses große Spektrum. Und so kann man in jeder Generation wirklich Leute finden, die herausragend waren.
Der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy mit seiner weit unterschätzten Schwester Fanny gehören dazu. Ihr Cousin Arnold, ein hochbegabter Mediziner, wird Armenarzt, beteiligt sich an der Revolution 1848, kommt in Haft und nur durch Fürsprache unter anderem von Alexander von Humboldt wieder frei. Er geht ins Exil, gründet das erste Krankenhaus in Jerusalem, erlebt als türkischer Militärarzt den Krimkrieg und stirbt völlig vereinsamt 1854 an Typhus im Kaukasus.
Eine verrückte Geschichte, nicht alle sind so verrückt, aber dieses ganze Spektrum bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis zum Friedensforscher Albrecht Mendelssohn Bartholdy, dem Pionier der deutschen Friedensforschung in der 5. Generation, der stirbt dann im Exil in Oxford 1936.
In der nationalsozialistischen Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg suchten die Mendelssohns auf dem abgelegenen Georgenhof Zuflucht. Obwohl die politischen Verhältnisse, als sie das Gut 1931 erwarben, noch keine Rolle spielten. Vielmehr wollte die Familie eine eigene Landwirtschaft besitzen, um nicht wieder einer verheerenden Versorgungslage wie während des Ersten Weltkriegs ausgesetzt zu sein.
Der Erste Weltkrieg war ja schlimm genug, also der saß denen ja noch in den Knochen, nicht? Die Landwirtschaft sollte unbedingt dabei sein, denn man wusste, nur Landwirtschaft kann die Leute ernähren. Aber nicht, dass irgendjemand eine Ahnung von Landwirtschaft hatte. Aber da gab es einen Verwalter, nicht? Der machte das.
Ende der 30er Jahre gerät Angelika von Mendelssohns Vater Robert unter Druck. 1935 leiten die Nationalsozialisten mit ihren Rassegesetzen die systematische Verfolgung und Ermordung von Menschen ein, die sie als jüdisch bzw. nicht arisch einstufen. Am 12. November 1938, wenige Tage nach der sogenannten Reichskristallnacht, als Synagogen in Brand gesteckt und jüdische Geschäfte demoliert wurden, folgt eine Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben. Systematische Enteignungen werden zu einer wichtigen Quelle der deutschen Staatsfinanzen. Der Historiker Götz Ali errechnet, dass im letzten Vorkriegshaushalt 1938-39 mindestens 9% der laufenden Reichseinnahmen aus sogenannten Arisierungserlösen stammen. Den Mendelssohns haftet das Jüdische an, obwohl die meisten Familienmitglieder seit Generationen christlich getauft sind. Ein brauner Mob zerstört die Denkmäler des Protestanten Felix von Mendelssohn Bartholdy in Leipzig und Düsseldorf. Seine Kirchenmusik und seine weltliche Musik wie der berühmte Sommernachtstraum werden verfemt. 1938 wird Robert von Mendelssohn bedrängt, jüdische Teilhaber aus der Mendelssohn-Bank zu entfernen.
Das war also Max Kempner, sein Schwager, und Löb, ein Schwede, der dann auch nach Amerika gegangen ist, und ein paar andere. Und da sagte mein Vater, dass das nicht für ihn in Frage käme.
Daraufhin wird die Bank liquidiert. Ihre Geschäfte übernimmt die Deutsche Bank. Doch Angelikas Vater Robert bleibt von den Nazis weitgehend unbehelligt, nicht zuletzt wegen seiner guten Beziehungen ins Ausland. Die Mendelssohn Bank ist durch Auslandsgeschäfte groß geworden und die Nazis sind sehr an Devisen interessiert. Anderen aus der Familie drohen dagegen Deportation und Ermordung. Otto von Mendelssohn wird auf Druck der Nazis aus dem Aufsichtsrat des Chemiekonzerns IG Farben entfernt. Er muss den Judenstern tragen, soll in ein Vernichtungslager deportiert werden, kommt aber nach Intervention von Bekannten wieder frei. Zuvor war schon sein Halbbruder Paul aus seiner Position als Direktor der IG Farben gedrängt worden. Ausgerechnet des Konzerns, der massiv den Aufstieg Adolf Hitlers unterstützte und später das todbringende Zyklon B für die Massenvernichtungslager lieferte.
Die damals lebenden Mendelssohns waren ja, was die Nürnberger Rassengesetze angeht, in einer unterschiedlichen Situation. Nach dieser Wahnsinnsarithmetik der Nazis galten manche von ihnen als Volljude, manche als Mischlinge ersten und zweiten Grades und manche als arisch. Und dementsprechend unterschiedlich war ihre Gefährdung.
1939 wird Angelika von Mendelssohn geboren und das nationalsozialistische Deutschland beginnt den Zweiten Weltkrieg. Angelikas Vater Robert findet, dass die Reichshauptstadt Berlin nicht mehr der richtige Platz für seine junge Familie sei. Er bringt Ehefrau Liselotte und Tochter Angelika und seine Mutter Marie ins Ferienhaus der Mendelssohns im beschaulichen Salzkammergut. Aber dieses Idyll währt nicht lange.
Da sollte man also entfernt sein von Berlin und den Kriegswirren. Und dann stellte sich daraus in Österreich, dass doch die Nazis, wenn sie dann so mit Heil Hitler, Herr Mendelssohn und so, dann dachten sie sich, na, vielleicht ist doch nicht so ganz das richtige Klima. Und dann ging es nach Georgenhof.
Laut dem Einwohnerverzeichnis der Gemeinde Tigerfeld bei Zwiefalten am 14. Dezember 1941. Die Familie richtet sich im Haupthaus des Gutes ein. Der Vorbesitzer, ein Reutlinger Fabrikant, hatte es vom Architekten des Stuttgarter Hauptbahnhofs Paul Bonatz errichten lassen. Von Kämpfen und Bombardements bleibt die einsame Alplandschaft weitgehend verschont. Das spricht sich unter den Verwandten der Mendelssohns herum. Immer mehr Angehörige fliehen vor den Bombennächten und suchen im wahrsten Sinne des Wortes weit ab vom Schuss Sicherheit auf dem Georgenhof. So auch Angelikas Vetter Eberhard Machens aus Oberschlesien, der als 15-Jähriger mit Mutter und Bruder vor der anrückenden Sowjetarmee flieht. Als der neugierige Vetter die Barockkommode in der Diele öffnet, wird er sogleich mit der Geschichte der Mendelssohns konfrontiert.
Da habe ich mal irgendwann was gesucht und mache dann die unterste Schublade auf. Da war ein großer Karton drin und dann machte ich den auf und da waren Briefe drin, alte Briefe. Und dann habe ich die rausgenommen und vorgesehen, da waren zunächst mal also etwa 20 Briefe von Lessing. Gelben Papier mit einer schönen Schrift, die ich noch entziffern konnte. Meistens handelten sie davon Geldgeschichten, dass er Schulden hatte und irgendwas bezahlen sollte. Und dann waren nochmal ein genauso großer Stoß eben mit Briefen von Alexander von Humboldt.
Das Talent des Naturforschers und Forschungsreisenden hatten die Mendelssohns schon früh erkannt. Irgendwann gestand Humboldt dem Bankier Alexander Mendelssohn, er sei in Geldnöten.
Sagt er, ja, er könnte jetzt leider seine Miete nicht mehr bezahlen, er müsste umziehen, sagte der Humboldt. Und dann sagte der Alexander Mendelssohn, machen Sie sich oder macht dir mal keine Sorgen. Und am nächsten Tag sagte, ich habe das Haus gekauft für dich, hier ist es.
1942 muss Robert von Mendelssohn erfahren, dass seine Beziehungen zum Nazi-Regime Grenzen haben. Seine Mutter Marie gerät in Gefahr.
Meine Großmutter Marie, wo sie auch immer dachten, die soll ruhig in Georgenhof bleiben, kann nichts passieren. Dann haben doch alle Leute gesagt, es wird zu gefährlich, das geht nicht. Also wie das so weitergeht mit den Nazis, das kann nicht. Und dann hat mein Vater versucht, sie nach Schweden zu Verwandten zu bringen.
Der einzige Ausweg, Marie von Mendelssohn zu retten, soll eine Lösegeldsumme, eine gewaltige Lösegeldsumme sein, zahlbar in Devisen. Die Mendelssohns wenden sich an die schwedische Bankiers- und Industriellenfamilie Wallenberg.
Und da gab es ja zwei Brüder und der eine Bruder, der war Industrieller, von dem hat mein Vater eine bestimmte Summe gekriegt, die er dann Himmler in die Hand drücken sollte und auch wollte, hat der Himmler auch genommen. Ich glaube, das war persönlich.
Heinrich Himmler kontrolliert als Reichsführer SS die gesamte deutsche Polizei und die nationalsozialistischen Konzentrationslager.
Dann sollte es losgehen mit der Großmutter, dann wurde gesagt, wir haben nichts bekommen, kein Geld gesehen. Dann wurde Wallenberg nochmal gefragt, dann musste nochmal dieselbe Summe. Und da sagte dann mein Vater, also das Geld kriegen Sie, ob das jetzt Himmler persönlich war oder ein anderer von diesen Gestalten, weiß ich nicht. Aber jedenfalls wurde gesagt, also erst wenn sie sicher in Schweden ist, kriegen sie das Geld. Und dann hat mein Vater sie nach Schweden gebracht und da blieb sie dann ja auch bis 45, 46.
Die genaue Summe dieses Freikaufes ist nicht bekannt. Historiker Thomas Lackmann spricht von einem Millionenlösegeld. Während Marie von Mendelssohn im sicheren Ausland ist, wählt ihre Schwester Elisabeth vor der bevorstehenden Deportation den Freitod. Anfang der 40er Jahre werden deutsche Städte zu Zielen alliierter Bomber. Mehr als 300 Luftangriffe verwandeln Berlin in eine Trümmerwüste. Zehntausende sterben. Das Palais Mendelssohn im Grunewald wird 1943 getroffen und brennt weitgehend aus. Zuvor hatte sich dort Nazi-Prominenz eingerichtet, das stattliche Gebäude zu einem Gästehaus gemacht und später als Telefonabhörzentrale der geheimen Staatspolizei genutzt. Der Georgenhof wird so etwas wie ein Lager für Flüchtlinge und Ausgebombte unter den Mendelssohns. Genaue Auskunft gibt noch heute das Einwohnerregister.
Genau, also das ist jetzt das Einwohnerverzeichnis.
Im Archiv des Landratsamtes Reutlingen hat Archivleiter Marco Birn die Georgenhof-Akte aufgeschlagen.
Insgesamt, es geht noch weiter, 40, 43 und dann fängt es. Insgesamt handelt es sich um 43 Personen, die auf dem Georgenhof lebten und noch einmal 28 Personen, die in der Gutsverwaltung arbeiteten.
Archivleiter Birn entdeckt auch einen Hinweis auf polnische Fremdarbeiter. Sie gehören zu den mehr als 5 Millionen Männern und Frauen, die in den Kriegsjahren nach Deutschland deportiert wurden.
In einer Steuerliste für das Kalenderjahr 1942 finden sich für den Georgenhof 4 polnische Landarbeiter, ein Andris Czenta in Begleitung eines minderjährigen Kindes, ein Franz Karkowska, der mit 3 minderjährigen Kindern auf den Georgenhof kam, ein Ludwig Markiel und ein Kasimir Ciura.
Zwangsarbeiter mussten häufig unter unmenschlichen Bedingungen in deutschen Betrieben schuften. Weniger brutal geht es auf dem Georgenhof zu. Der kleine Sohn des Andres Czenta wird Angelikas Spielkamerad, den sie Juju nennt.
Das waren mehrere Familien, die da die mit den Pferden und so im Stall dies und das machen. Und die hatten einen Sohn, der war mein Spielkamerad, Juju, der ganz blond war.
Die vielen Angehörigen in der Kriegszeit satt zu kriegen, ist für Angelikas Mutter, die energiegeladene Liselotte von Mendelssohn, kaum zu schaffen. Was es aus dem Hausgarten zu ernten gibt, ist nicht üppig. Auf Druck des Regimes wird ein SS-Mann als Verwalter eingesetzt, der der Familie von den Erträgen aus der Landwirtschaft nichts übrig lässt. Das spricht sich sogar bis ins benachbarte Tigerfeld herum.
Der ist angewiesen worden, dass er am Besitzer eigentlich nichts abgibt vom landwirtschaftlichen Betrieb. Also die sind damals, seine Frau und Kinder waren eigentlich arm damals, unter dem Krieg. Meine Eltern haben Poststelle gehabt in Tigerfeld, da sind sie einmal wieder nahegekommen.
Josef Kleiner, Sohn des damaligen Poststellenbetreibers, erinnert sich.
Und da hat meine Mutter mal Pfannkuchen gemacht. Und da sind sie gerade wieder mitgekommen. Dann hat Frau von Mendelssohn gesagt, oh, das riecht aber gut. Und oh, kennt jeden Pfannkuchen aber von ihnen. Ihnen so Hunger. Ich bekomme vom Betrieb gar nichts. Der Verwalter, der darf uns nichts abgeben.
Liselotte muss Essbares bei den Bauern der Umgebung zusammenbitten. Mit Kritik an solchen Schikanen hält sie nicht zurück, zumal die Familie im Sinne des Regimes nicht als vaterlandslos gelten kann. 20 Nachkommen des Ahnherrn Moses Mendelssohn fallen als Wehrmachtssoldaten. Auch beide Söhne von Emma Witt, die als älteste Schwester Roberts einst als Käuferin des Georgenhofs aufgetreten war, stehen an der Front.
Da ist meine Mutter, die ja doch immer ziemlich waghalsig war in ihren Aussprüchen, die ist dann eben auch hingegangen und sagt, wenn sie die Leute, die unsere Neffen, die fürs Vaterland kämpfen, wenn sie denen hinterm Rücken den Georgenhof wegnehmen, das ist ja einfach unglaublich und so.
Die Reaktion der Nationalsozialisten bleibt nicht aus. Liselotte wird im Januar 1945 verhaftet und nach Stuttgart ins Gefängnis der geheimen Staatspolizei gebracht. Der Neffe Eberhard Machens erzählt von den Haftbedingungen.
Die waren ziemlich schlecht. Sie hatte also eine Wärterin, die dafür zuständig war, die recht ekelhaft gewesen war und sie also ziemlich hin und her scheuchte. Onkel Robby konnte manchmal ihr von der Straße aus zuwinken, aber ist dann auch irgendwie da an das Gefängnis rangekommen und irgendwelche Leute, er hat da Kaffee angeschleppt, den er teuer irgendwo gekauft hat und hat dann irgendwelche Leute bestochen.
Während Deutschland zum Schlachtfeld wird, bleibt die Schwäbische Alb weitgehend verschont. Chroniken vermelden den Absturz einiger britischer und amerikanischer Flugzeuge. Am 18. März 1944 zerschellt ein US-Bomber bei Erbstetten. 6 Besatzungsmitglieder sterben. Die Gestrandeten auf dem Georgenhof erfahren aus den Nachrichten des Schweizer Kurzwellenradios von den Kämpfen und dem Vormarsch der alliierten Truppen. Sorge bereitet ihnen die in Stuttgart inhaftierte Liselotte.
Sie wurde immer wieder verhört, das hat sie dann später also erzählt, aber es kam eben praktisch nicht sehr viel raus. Aber wenn der Krieg noch länger gedauert hätte, hätten sie sie natürlich wie nachher in ein KZ geschickt und das wäre also nicht gut gegangen. Sie wurde dann plötzlich, das war vielleicht 10 Tage bevor die Amerikaner in Stuttgart ankamen, wurde sie also nach Haus geschickt.
Am 25. April 1945 endet der Krieg um den Georgenhof. Französische Panzerverbände rollen an. Die erste Armee besetzt die Schwäbische Alb.
Die Franzosen kamen an und waren da mit dem Maschinengewehrwagen. Und dann kamen die also ins Haus, das waren Marokkaner. Und die durchsuchten also alle die Zimmer, wollten wissen, ob da Soldaten also versteckt waren wahrscheinlich. Aber nahmen aber auch schon einiges mit, aber es war nicht so tragisch.
Der Krieg ist zwar vorbei, aber Frieden kehrt auf dem Georgenhof noch nicht ein. Ehemalige Kriegsgefangene, von denen die französischen Besatzer 20.000 im Lager Heuberg bei Balingen unterbringen, ziehen marodierend über die Alb. Der Georgenhof mit seinen edlen Möbeln und dem Besitz, den die Zufluchtsuchenden hier hatten retten können, wird mehrfach geplündert.
Dann kam aber der Höhepunkt, dann kam eine Bande, waren 8 oder 9 Polen, die wurden angeführt von einem Franzosen. Diese Räuber durchsuchten also das Haus und nahmen dann auch die Uhren ab den Leuten. Ich weiß, dass Tante Emma, die hatte eine sehr schöne alte Armbanduhr. Die rissen sie einfach vom Arm weg und nahmen die mit. Also die klauten sehr viel, auch einen Ledermantel von Onkel Robby und die Jacken und so weiter. Also aus den Schränken raus, was denen also so gefiel.
Als sie im Musikzimmer einen alten Waffenschrank finden, der allerdings leer ist, vermuten sie Waffen im Haus und verlangen die Herausgabe. Die Beteuerung, es gäbe keine Waffen, wird schroff abgewiesen.
Da machten sie wirklich Terror, echten Terror und dachten, ja, also dann müssen wir sie also erschießen. Und war es klar, dass das Räuber waren und dass die Zivilisten waren. Und dann haben die uns wirklich an die Wand gestellt. Und die Frauen standen also da seitlich rum und waren also großes Geschrei, hatten also maßlose Angst. Dauerte eine halbe Stunde und dann wurde er mit denen palavert und Onkel Robby redete auf die ein und wir redeten ein. Aber ja, wir standen an der Wand und die mit dem Gewehren also vor uns. Aber es kam nichts mehr raus, wir konnten nicht mehr rausgeben, als wir schon hatten.
Am nächsten Tag schwingt sich Liselotte von Mendelssohn aufs Rad und fährt ins Nachbardorf Tigerfeld. Dort macht sie einem Offizier in gepflegtem Französisch deutlich, dass die Besatzungsmacht auch für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen habe. Tage später werden 2 Soldaten auf den Georgenhof abkommandiert. Langsam normalisiert sich das Leben dort. Die Mendelssohns machen sich daran, Schmuck und Wertgegenstände, die sie vorsorglich beiseite geschafft hatten, wieder aus den Verstecken zu holen. Aus einer der vielen kleinen Höhlen der Umgebung zum Beispiel.
Meine Mutter, die es besonders klug machen wollte, die hatte also so, und es gab früher diese Bakalit-Döschen, ne, ja, die hatte also ihren Schmuck und vor allem also die Perlenketten im Garten vergraben, also dem 3. Beet und dem 4. Blumenkohl. Aber als sie das rausholen wollten, war das ja schon abgeerntet. Also da hat meine Mutter, ich kam ihr blass aus dem Garten und dachte, würde ich also nicht finden. Und da haben wir also wirklich den halben Garten, aber ein riesen Loch graben müssen, bis wir diese kleinen Bakalit-Döschen 3 oder 4 da gefunden haben.
1946 kehrt die freigekaufte Großmutter Marie von Mendelssohn aus ihrem schwedischen Exil zurück auf den Georgenhof. Jetzt hängt auch wieder große Weltkunst in dem einsamen Gut. Die Familie erhält Angebote, Bilder zu verkaufen. Bevor aber ein Werk des österreichischen Expressionisten Oskar Kokoschka veräußert werden kann, geht es beinahe auf der Alp verloren, als Robert es auf dem Dachträger seines Autos transportieren will.
Eins dieser ganz tollen Bilder war ein Bild Hafenbucht von Biarritz. Das war also auch in Georgenhof. Als er ankam, jetzt wollte er nach Tübingen fahren oder nach Stuttgart, war das Bild nicht mehr da und der Deckel von der Kiste war auch nicht mehr da. Es war natürlich ein enormer finanzieller Verlust. Und dann wurde also gesucht und dann ist er also die ganze Strecke abgefahren, hat es also klugerweise vom Georgenhof aus gemacht und in einzelnen Dörfern nachgefragt und ob man das wiederfinden will. Es ist dann also 5 Dörfer weiter, also relativ nah, noch auf der Schwäbischen Alb gefunden worden und war benutzt worden von irgendeinem Bauern, um seinen Kaninchenstall abzudecken.
Einen würdigeren Platz als auf dem Kaninchenstall der Elbler Bauern hat das Bild mittlerweile gefunden. Es ist heute eines der Meisterwerke im Museum der Harvard-Universität in Cambridge, USA. Versuche, die Mendelssohn-Bank nach dem Krieg wieder aufzubauen, scheitern. Die Nachfahren Moses Mendelssohns halten ihren Stammvater aber nach wie vor in Ehren. 2012 versammeln sich mehr als 200 an seinem Grabmal auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Mitte. Die bewegte Familiengeschichte bleibt in einer Ausstellung im ehemaligen Bankhaus in Berlins Jägerstraße lebendig. Von der Villa im Grunewald steht nur noch die prachtvolle Fassade. Sie ist integriert in ein neu errichtetes Jugendgästehaus. Der Georgenhof wird 1972 an eine diakonische Einrichtung verkauft. Er ist seitdem ein beliebtes Haus für Freizeiten und Tagungen.